Ja, es fehlt wahrscheinlich einfach im Hintergrund.
Ja, vielen Dank, Uta Kornmeier, für den facettenreichen Beitrag. Das hat doch jetzt, glaube ich, nochmal ganz viele interessante Aspekte der Röntgenfotografie offengelegt. Also ich glaube, was ganz deutlich geworden ist, dass eben das Röntgenbild jetzt nicht einfach nur ein Negativbild der Skulptur ist, sondern wirklich auch eine ganz eigene Lesart erfordert. Also wenn man sich die Röntgenfotografie mal anschaut, dann erfordert das ja wirklich so eine Art Zwillingslesart, weil ja die Hell- und Dunkelkontraste ja tatsächlich auch vertauscht sind. Was mich jetzt vielleicht nochmal interessieren würde, wir sind ja hier im medizinischen historischen Museum, jetzt in der Medizin ist ja die Röntgenfotografie eigentlich ganz eindeutig, also Symptome werden wahrgenommen, dann wird eine Röntgenfotografie gemacht und dann kann man eben eine Diagnose zu therapeutischen Zwecken irgendwie einleiten. Wie ist es denn jetzt bei den Röntgenfotografien von Skulpturen? Könnte man da auch sagen, es wird ein Symptom erkannt und eine Diagnose eingeleitet, weil in den Museen wird ja diese Röntgenfotografie vor allem für konservatorische Zwecke auch eingesetzt. Also das heißt, dann könnte man so einer Skulptur auch Bettruhe sozusagen verordnen und sie eben als Exponat nicht mehr durch die Welt schicken. Ist das der einzige Gebrauch oder gibt es da noch andere Gebrauchsarten in dieser Röntgenfotografie?
Ja, das ist sehr schön, die Skulptur, die dann die Bettruhe verschrieben kriegt. Ja, weil ich glaube tatsächlich, dass sowas Ähnliches passiert. Also ich könnte mir, also das ist ein Aspekt, aber tatsächlich glaube ich, also dass es bestimmt etliche Gemälde gibt, bei denen man also natürlich aus dem Augenschein heraus, aber auch mit dem sozusagen, also nach dem Röntgen irgendwie feststellt, wie tief die beschädigt sind, sodass man sie also nicht mehr bewegen kann, da ich natürlich auch nicht mehr ausleihen möchte. Also ich erinnere mich, am Gottlob-Institut gibt es irgendwie ein Van Gogh Selbstporträt mit abgeschnittenem Ohr, was also auch nicht ausgegeben wird, weil man Angst hat, dass die Farbe abfällt. Und so denke ich, dass das mit der Bettruhe, dem Vorruhe vielleicht sehr gut vergleichbar ist. Tatsächlich sind natürlich die Röntgenbilder diagnostische Mittel im Museum. Also es geht darum, wie ich ja auch schon andeutete, auch zu sehen, was ist hier Originalsubstanz und was ist vielleicht später hinzugekommen. Daraus kann man dann viele Sachen schließen und vielleicht auch nichts machen, aber vielleicht auch eben ältere Restaurierungen oder Ergänzungen wieder abnehmen. Also eine Operation machen quasi, Amputation vielleicht. Sodass also diese medizinische Metaphorik, die geht schon eine Weile, damit kommt man schon relativ weit. Aber was ich jetzt noch viel spannender fand, ist, dass viele Röntgenbilder eher so einen forensischen Aspekt beinhalten. Ne? Dass man also sozusagen einen gewissen Tathergang herleitet, der auch gar nicht mal sozusagen von verschiedenen Händen stammen muss, sondern wo man einfach an einem Röntgenbild sehen kann, wie ist diese Skulptur hergestellt. Das heißt, was hat der Künstler da eigentlich gemacht? Sodass es also noch ein tieferes Verständnis sozusagen des Kunstwerkes selber gibt. Also was nicht unbedingt auf eine Beschädigung oder auf ein Symptom zurückzuführen ist.
Also wenn man jetzt aber nochmal davon ausgeht, in der Röntgenfotografie, wie du es jetzt aufgezeigt hast, geht es ja um das Sichtbarmachen von nicht Unsichtbaren, sondern von nicht Sichtbaren. Und mir ist da aus der Ethnologie dieser wunderbare Begriff des Sacred eingefallen, was man vielleicht auch anwenden könnte auf die Kunstwerke, also die ja auch mit bestimmten Tabus behaftet sind, man darf sie eben nicht berühren und ihr Innenleben bleibt normalerweise, wenn man ins Museum geht, verborgen und jetzt kommt eben die Röntgenfotografie und legt eben dieses nicht Sichtbare offen. Jetzt nochmal zum Gebrauch dieser Werke, also wenn wir nachher dann vielleicht auch in die Ausstellung gehen, was passiert da eigentlich mit dem Bild, wenn jetzt plötzlich so eine Röntgenfotografie im musealen Kontext oder auch im kunstmusealen Kontext ausgestellt wird? Weil in der Medizin haben wir ja die Röntgenfotografie ist ja ganz klar mit der Bestimmung, aber aus der Kunstgeschichte gibt es ja noch ganz andere Beispiele, wie Röntgenfotografie angewendet wird. Also ich habe vor dem Workshop nochmal kurz zwei Beispiele rausgekramt, die mir aufgefallen sind, nämlich dieses berühmte von Merit Oppenheim, ein Selbstporträt, das kennen Sie sicherlich alle. Die Lisa Genskel hat es 10 Jahre später oder 20 Jahre später nochmal aufgegriffen, die Idee hat von ihrem Kopf auch nochmal
Röntgenbilder angefertigt, die dann ganz eindeutig natürlich als Kunstwerke, als Selbstporträts im Museum auch präsentiert werden. Aber wie ist es jetzt mit diesen Röntgenfotografien von Skulpturen? Was passiert da mit dem Bild, wenn das plötzlich ausgestellt wird?
Also eine Sache, die sicherlich passiert, ist, dass man die dann so liest als Kunstwerk. Ne? Also die meisten alle Röntgenbilder, die hier ausgestellt sind, die sind ja für eine bestimmte Fragestellung hergestellt worden, als Hilfsmittel für eine bestimmte museale Praxis, oder museologische oder kunsthistorische Praxis. Die sind ja nicht gemacht worden, weil man dachte, oh, lass mal gucken, was da drin ist, das sieht bestimmt toll aus. Ne? Also das sind funktionale Bilder, Hilfsmittel, die ich jetzt entfremdet habe. Und hier sozusagen dekontextualisiert oder anders kontextualisiert habe. Und tatsächlich liest man die natürlich jetzt viel mehr als Bilder und weniger als weiß nicht, Evidenz von irgendwelchen Brüchen oder sowas. Das heißt, sie verändern quasi ihre Qualität, dadurch, dass auch natürlich die Zuschauer sich verändern. Ne? Also hier kommt ja jetzt so eher weniger Restauratoren, kommen wahrscheinlich hier in die Ausstellung. Und die Leute, die hierher kommen, die sehen natürlich ganz andere Sachen auf den Bildern. Und deshalb bekommen die so eine eigene ästhetische Komponente, die eigentlich ursprünglich gar nicht vorgesehen war in den Röntgenbildern.
Also es ist eigentlich ein ganz eigenes Genre, die Röntgenfotografie. Und das ist, glaube ich, ja auch deutlich geworden im Vortrag, dass man die Theorie der Fotografie nicht einfach eins zu eins jetzt auf die Röntgenfotografie. Ja, dann würde ich gerne die Diskussion oder Ihre Anregungen hier eröffnen. Haben Sie Fragen oder irgendwelche Erläuterungen zur Technik oder zum Bild als solchen, zur Röntgenfotografie von Skulpturen? Da hinten ist die erste Idee.
Ich habe
schon
das Mikro bekommen.
Ah ja.
Okay. Habe ich
jetzt ja.
Also einmal wollte ich noch mal ganz kurz auf das zuletzt Gesagte eingehen, dass man natürlich, wenn man sich die Ausstellung geht, auch immer nach diesem Pfeifplatz greift, auf dem sich die Zwillinge befinden. Weil die einem zumindest Anhaltspunkte geben dafür, was man auf den Bildern sehen kann. Ohne diesen Zwilling ist eigentlich offen gelassen, was ich darauf entdecken kann. Ich wollte eigentlich aber auch noch was anderes sagen, nämlich zu oder nachfragen, wie das ist für diese Bilder, die eben ja, Röntgenbilder von nicht-medizinischen Objekten sind, was uns heute so selbstverständlich erscheint und so schnell geht in der Medizin, verdankt sich ja einer langen Geschichte, die Standards ausgearbeitet hat, um diese Bilder herzustellen und auch zu deuten. Und in mir ist noch nicht klar, wie genau das in Bezug auf diese Bilder funktioniert, was sind da die Standards, also die technischen Standardeinstellungen auch, die man benutzt, um diese Bilder herzustellen. Denn es ist ja, also im Grunde gibt es das gleiche Problem wie in Bezug auf die medizinischen Objekte, dass natürlich das Röntgenbild auch wie die Fotografie ein Einzelfallbild ist, das immer was anderes zeigt, selbst wenn es die gleiche Krankheit ist, wird es nie gleich aussehen, ein Bild durch verschiedene Bilder verschiedener Personen. Und mir scheint es in Bezug auf diese Artefakte, künstlerischen Artefakte, noch viel enormer zu sein, das Problem, wie ein Künstler damals vorgegangen ist, um so eine Skulptur aufzubauen. Vielleicht aber auch nicht. Also was wären da die, was sind da die Standards oder hast du da schon was rausgefunden?
Ich sag mal ganz kurz was dazu, weil Herr Scherpel von der Bundesanstalt für Materialforschung hatte sich nämlich auch schon gemeldet. Und der kann wahrscheinlich das noch viel besser und genauer vertiefen. Also was ich nur grob dazu sagen kann, ist, dass das Schöne an den Kunstwerken ist, ja, die bewegen sich ja nicht, ja, und die kriegen auch keinen Krebs mehr. Das heißt, man kann, also hoffe ich jedenfalls, man kann die natürlich ganz anders untersuchen. Ne? Also so ein Gemälde wird, glaube ich, schon auch mit Dosen bestrahlt, die ungefähr so einem menschlichen Körper auch zugemutet werden. Aber so eine Metallskulptur, da muss man schon, also weiß ich nicht, auf 150 Kilovolt, glaube ich, und mehr irgendwie gehen, was also für Menschen eigentlich nicht mehr angewendet wird. Und man kann natürlich auch viel länger bestrahlen, was ja dann auch die Bildqualität verbessert in vielen Dingen. So, dass man, also da ist dann schon so ein Unterschied in der Quantität sozusagen, was da so benutzt wird. Und ich habe ja gezeigt, wir haben hier auch in der medizinischen Röntgenanlage Aufnahmen zu machen, auch von Metallstrukturen. Das hat nicht so gut geklappt, weil einfach die Strahlen gar nicht durchgegangen sind. Nun habe ich auch nach solchen Standards mal gefragt und habe immer die Antwort bekommen, dass es im Grunde eine Erfahrungssache ist. Also ich weiß jetzt, dass für Metall muss man auf jeden Fall über 150 Kilovolt gehen oder so. Also das kann man so lesen, aber ob jetzt diese bestimmte Bronzestruktur, die dann vielleicht ganz dünne Wände nur hat oder so, ob die jetzt 150 oder 180 verträgt, ob man da eine Minute oder drei Minuten bestrahlt, das sind so Erfahrungswerte, die Restauratoren oder die Hersteller in dieser Bilder dann haben. Also da gibt es keine, also meines Wissens nach gibt es da jetzt nicht so eine Tabelle, wo man das ablesen kann. Und genau wie du sagst, das ist ja eben individuell. Man kann eine Bronzestruktur haben oder eine Metallstruktur mit sehr dünnen Wänden und dann braucht man nicht so viel Energie, oder man kann auch wahrscheinlich eine Holzstruktur haben mit einer bleiweißen Fassung, wo auch nichts durchgeht. Also es ist immer sehr unterschiedlich. Aber vielleicht kann Herr Schäpe noch was dazu sagen.
Ja, also ich bin, wie gesagt, von der Bundesanstalt von der Realforschung und Prüfung hier in Berlin. Gibt es seit 1871 und seit 1933. Dort wurde damals an der Wand eine Reichsröntgenstelle gegründet, mit dem Ziel, die Röntgenverfahren in der industriellen Anwendung einzusetzen. Und das wird dann seit, wie gesagt, 1933 gemacht. Damals hat man in Berlin gerade die Autobahnbrücken gebaut und hat gelernt, dass man speisen kann. Und alle die Speichermittel der Autobahnbrücken, die in Berlin gebaut wurden in der Zeit, sind in der Bank gewertet und gesichtet worden, beurteilt worden, ob die fehlerhaft sind, ob die noch halten. Und auch damals haben meine Vorgänger gut gearbeitet, weil die Brücken stehen heute noch. Aber nochmal zurück hier, ich hatte mich gemeldet, weil ich finde den Begriff Röntgenfotografie völlig unglücklich, weil es gibt es nicht. Wir in der Technik bezeichnen sowas als Durchstrahlungsbild oder als Röntgenaufnahme. Röntgenaufnahmen werden auch die Mediziner die Sachen in der Regel. Und das ist eben, weil die Röntgenstrahlung sich ganz anders ausbreitet, eben als die klassische optische Strahlung, die ich durch Reflexion in meiner Kamera abbilde. Die Durchstrahlungsaufnahme ist meistens die direkte Abbildung auf meinem Röntgenfilm, hier in Zentralprojektion aus der Quelle. Wir halten zwar mittlerweile einige Patente auf Röntgenkameras herzustellen, aber das sind dann Rückstreukameras, dann beleuchtet man mit einer Röntgenröhre den halben Raum und guckt, was kommt an Streuung zurück. Und das kann man auch mit dem ähnlichen Objektiv, allerdings ein bisschen mehr trickreich, ohne Glas natürlich, weil es auch durch Spaltfunde, Röntgenstrahlung, also mit dem geschwungenen Spalt, kann man sich bei uns anschauen, können wir auch Röntgenfotografie heutzutage an. Fertig.
Aber was ist der Vorteil von so einer Kamera?
Der Vorteil ist, ja, es hängt davon ab, für welche Anwendung. Der klassische Röntgendurchstrahlung wird durch, heißt es, muss durch das Objekt. Ich habe auf der einen Seite meines Objekts Quelle, das Objekt dazwischen, und auf der anderen Seite meines Objektes sind Detektor. Es gibt aber viele praktische Anwendungsfälle, wo ich nicht beide Seiten zugänglich habe. Klassisches Beispiel ist zum Beispiel irgendwelche Koffer, die vor der Wand stehen, und jetzt ist da was Explosives drin. Möchte ich dann wissen, was? Dann gucken wir sich das Rückstreubild an, weil man nicht in die Wand rein kann. Und auch den Koffer nicht bewegen möchte, weil dann könnte er explodieren. Und das hat also technische. Und dann nochmal zurück zu dem, es gibt sehr schöne, das macht die Bank seit mein Vorgänger Wolfers 34 angefangen, ein Jahr nach Gründung, haben die ersten Proben gemacht, wie man in Abhängigkeit der Material und seiner Zusammensetzung die Parameter der Röntgenanlage einstellt, damit man einen optimalen Film erzeugt. Das ist heutzutage eine ISO-Norm. Wir sind gerade dabei, die ISO 17636 Teil 2 zu machen, wo wir den Röntgenfilm durch digitale Detektoren setzen. Das ist zurzeit der große Hit, wie in der Fotografie, man ja vollständig den fotografischen Film durch den CCD-Chip und die elektronische Kamera ersetzt hat. So machen wir das heute in der Röntgentechnik digital. Dafür machen wir gerade die Proben. Unsere Einschauung und müssen dann, wo sie überall einstellen, diesen Bild bieten.
Ja, vielen Dank,
das ist
ja, was mir auffällt, ich habe einfach nie genau solche Skulpturen fotografieren angeschaut. Was mir noch auffällt, aus Fotografien von Menschen und natürlich auch lebendig aus die Skulpturen, aus dem Vergleich. Ich habe jetzt gefragt, was eigentlich diese Lebendigkeit aussagt, ob es diese lange Gewichtung ist, die eine andere Pflicht hat, ob es das Fehlen der Knochen ist, die hat diese Assoziation mit dem Totenskelett gelegt. Ich finde, das ist für mich sehr verblüffend, dass die für mich sind als Kulturaufnahme sind derart lebendig. Das finde ich, das hätte ich nicht erwartet.
Darf ich dazu eine These äußern? Und zwar, wir sind ja als Mediziner gewohnt, die Röntgentechnik für unsere Patienten zu nutzen. Und jedes Mal, wenn wir auf so ein Röntgenbild schauen, sehen wir immer den dämen Menschen, egal wie innerlich er uns entgegentritt. Also es ist nie der Tote, sondern eigentlich wir wissen, wenn wir eine Röntgenaufnahme anschauen, ist es immer der Lebende. Vielleicht ist es einfach dieses Vorwissen, was wir da hinein projizieren, wo wir dann sagen, das schaut doch ziemlich lebendig. Das wäre nur eine Vermutung.
Das ist vielleicht der Gegensatz, weil wir wissen, das Kunstwerk ist letztendlich unbewegt und unbelebt, sozusagen, dass dann der unbewohnte Blick möglicherweise einem einfach was anderes vermittelt. Aber ich finde, das ist eine richtige Beobachtung. Ich finde auch, dass man, dass man sehr auf diese Röntgenbilder reagiert und die richtig so durch seinen Blick belebt. Also, hört sich jetzt ein bisschen esoterisch an, aber ich habe das in der Ausstellung, als ich die Ausstellung vorbereitet habe, auch gemerkt. Es ist natürlich auch vieles, dass man irgendwie mit den Röntgenbildern den Körper assoziiert und dann sieht man, dass da irgendwas mit denen passiert. Besonders schlimm ist das, finde ich, bei den Röntgenstrukturen, wo man dann so die ganzen Nägel sieht, die dann da alle eindringen auf diesen Körper.
Zeig doch nochmal das Bild, wo du das mit den Augen gezeigt hast. Ja? Oder das, ich glaube, das war, ja, das. Ja.
Und man fühlt quasi so eine gewisse Peinigung durch diese Nägel, einfach nur durch das Anschauen des Röntgenbildes, einfach weil man sich so identifiziert. Also vielleicht ist das auch irgendwie eine Antwort, dass man, vielleicht sind es die Spiegelneuronen oder so, mit denen wir uns dann halt so einfühlen in das Kunstwerk, was wir da sehen auf dem Röntgenfilm, dass wir dann gleich denken, so, das hat bestimmt wehgetan. Aber es ist natürlich relativ unwissenschaftlich. Vielleicht hat jemand noch eine bessere Idee.
Ich weiß nicht, ob die besser ist, aber nochmal zu dem Bild von dieser, was du vorher gezeigt hast, von dieser Statue, dieser etwas schrägen Kippen. Kannst du das nochmal einmal zurückmachen? Genau. Was daran ja spannend ist, durch diese Durchleuchtung, ist, dass es ja eine anatomische Verdrehung gibt. Es sieht ja optisch so aus, als ob nicht nur die Brüste nach vorne kommen würden, sondern auch der Po. Also im Grunde ist das ja so eine Art, also seine Figur ist unten andersrum als oben. Und das schafft, finde ich, auch eine Art der Verlebendigung der Bewegung, weil man das sich ja vom normalen anatomischen, wenn man jetzt nicht sagt, das ist irgendwie kubistisch gewollt, eigentlich nicht, also damit nicht rechnet und dadurch so eine Art Drehung, damit eine Bewegung ins Bild reinkommt, die für mich auch was mit Verlebendigung zu tun hat. Was natürlich jetzt nur bei dieser einen Statue funktioniert, aber ich glaube, durch diese. Dass wir auch gewohnt sind, hell und dunkel anders wahrzunehmen, auch positiven als auch negativen. Dadurch erscheint, also kommt auch nochmal eine zusätzliche Inflation ins Spiel.
Also ich würde hier vielleicht nochmal eine andere Frage anschließen, die auch damit zu tun hat. Das sind ja beides ganz unterschiedliche, sagen wir mal, Ausdrücke, die diese Skulptur jetzt hier von sich gibt. Gibt es eigentlich Beispiele, dass die Röntgenfotografie auch für eine kunsthistorische Analyse herangezogen wird, also sozusagen für eine erweiterte Lesart einer Oberfläche von einer Skulptur zum Beispiel? Ist das überhaupt relevant oder würdest du sagen, es sind zwei völlig unterschiedliche Bildtypologien, die eigentlich nicht miteinander zu tun haben?
Da kann ich vielleicht darauf antworten. Unser Ex-Präsident, Professor Tschichos, hat ein schönes Buch geschrieben. Was ist falsch am falschen Rembrandt? Und er hat genau solche Fälle zusammengestellt. Für die Skulpturen kann man sich bei mir auch vor meinem Zimmer anschauen. Aber den Jüngling von Vesuvio, das ist eine griechische Bronze gewesen, die wurde dann von den Römern umgebaut, die wurde im Mittelalter umgebaut und die Kunsthistoriker, die da die Geschichte kennen, die können also mehrere Stunden über das Durchstrahlungsbild erzählen, weil sich dann die ganzen Jahrhunderte in den Banddicken, in den verschiedenen Montage, in den Korrekturarmen, dem Schweißen oder Öl, der Nähte, dann widerspiegelt. Das lässt sich alles sehr schön in einem Durchstrahlungsbild abbilden. Da hat man die komplette Geschichte einer Statue über Jahrhunderte verdichtet zusammen.
Ja, also genau, das sind natürlich auch, ich habe ja auch so, es gibt viele Beispiele dafür, wie man sozusagen die, so die Geschichte des Werkes so ein bisschen archäologisch irgendwie Schicht für Schicht erkennen kann, an so einem Durchstrahlungsbild, muss ich mir mal angewöhnen, das Wort. Aber ich habe so den Eindruck, vielleicht hat deine Frage noch auf was anderes abgezielt, ob man die Röntgenbilder vielleicht zur Analyse der Aussagen sozusagen hinzuzieht. Also mir fällt jetzt da spontan nichts zu ein. Also es gibt natürlich viele, viele Beispiele, wie, bei denen Gemälde übermalt worden sind, sodass man zwei Motive hat. Aber mir ist jetzt auch nicht so bekannt, dass da Verbindungen, also inhaltliche Verbindungen zwischen zwei Motiven besonders intensiv diskutiert worden wären.
Das sind also zwei völlig separierte Bildgattungen.
Ja. Es gibt natürlich, also es gibt neuerdings natürlich Kunst, die auf, also die mit Röntgenstrahlen operiert. Das heißt also, ich habe jetzt einen Katalog gesehen von einem japanischen Künstler, der extra Skulpturen bastelt, zusammenbaut, zusammenstellt aus Tierteilen und Metallteilen und Holz und so weiter. Und das dann röntgt. Und dann ist das Röntgenbild halt das Kunstwerk. Also man nutzt die Ausdrucksfähigkeit der Röntgenstrahlen, um daraus Kunst zu machen. Ja, aber die Verbindung so zum Beispiel zwischen der Röntgentechnik und der Kunst, da über dieses forensische, diagnostische hinaus, das wäre auch noch auf jeden Fall ein Punkt, den ich mir nochmal genauer anschauen möchte.
Ich würde gerne nochmal auf das zurückkommen, was Frau Weiß am Anfang gefragt hat. Was passiert eigentlich, wenn dieses Bild oder die Bilder, die du recherchiert hast, wenn du die hier bei uns einstellst, also tatsächlich aus dem Archiv nimmst und sie in ein Museum einstellst, bekommen die dadurch eine Art Kunstwert? Ist es eine Art non-intentional Art, die jetzt von den Röntgentechnikern ja gar nicht intendiert war in der Aufnahme, aber dadurch, dass die Kuratorin sich in die Rolle einer Künstlerin begibt oder eine Installation jetzt macht, bei uns werden diese Bilder vor Ort in der Zuschreibung zu Kunst. Denn vom Effekt her tun die da doch ziemlich das Gleiche, wie wenn ich in den Hamburger Bahnhof gehe und mir eine Installation dort anschaue. Sie lösen etwas im Betrachter aus, sie stellen vielleicht Bezüge her oder öffnen Türen. Sie machen eigentlich doch etwas ziemlich Gleiches.
Ja, das stimmt. Ich habe mich auch lange gefragt, ob ich jetzt eigentlich, wenn ich diese Ausstellung mache, ob ich dann eigentlich Kunst mache, also ne, ob die dann zu Kunst werden oder nicht, diese Röntgenbilder, habe mich damit geholfen, dass ich mir so zurechtgelegt habe, Kunst ist ja nicht irgendwie eine Qualität, die ein Gegenstand hat, sondern es ist ja eine Zuschreibung, die wir machen. Und also ich möchte mich da so rausreden, dass ich sage, wenn das wirklich Kunst ist, dann bist du herzlich eingeladen, das so zu sehen. Ich sehe es inzwischen. Also es hat ästhetischen Wert. Diese Bilder haben einen neuen ästhetischen Wert dadurch bekommen, dass ich sie aus ihren Ordnern rausgenommen habe und hier sozusagen präsentiere. Ich finde auch, dass das ein künstlerischer Wert ist, den ich aber selber herantrage an das Objekt.
Also ich würde mal sagen, ästhetischer Wert ja, aber noch mehr. Also der hat auch, da gibt es auch einen intellektuellen Wert, wenn die Werke plötzlich so stehen, wie sie da ausgestellt sind.
Das ist so das Problem mit den, sozusagen mit den Ready-Mates, die man irgendwie ins Museum stellt, irgendwie das Pissoir, das Duchamp dann ins Museum stellt und sagt, das ist jetzt eine Skulptur oder so. So ein bisschen fühlt sich das für mich auch an. Aber ich weiß nicht genau, was das bedeutet.
Kann man vielleicht nachher bei der Führung nochmal weiter diskutieren?
Ja, gerne.
Ja, gibt es noch weitere Fragen, Anregungen, Kommentare zu dem eben gehörten? Ja, dann würde ich vorschlagen, ist die Pause ein bisschen länger? Wir sind gut in der Zeit. Es würde dann um 16 Uhr weitergehen mit 45.
Ah, ja, 15.45 Uhr.
Ja,
okay. Steht auf dem neuen Programm, was Sie jetzt alle nicht
haben. Gut, also.
Ja, vielen Dank.